kein Sender in Deutschland hätte jemals irgendwie das Konzept von Big Bang Theory gekauft.
German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann.
Das ist der zweite Teil des Gesprächs mit Stefan Denzer. Den ersten Teil gab's letzte Woche, den würde ich zuerst hören und dann jetzt das Gespräch, was hier kommt. Wer das schon gemacht hat, den braucht das alles gar nicht zu interessieren, der kann sich jetzt einfach auf die Fortsetzung freuen. Und bitteschön.
Und jetzt kommt aber, auch um das Ganze wieder auszugleichen, der Bereich Killing. Killing. Was war so dein Ding, wo du sagst, da bist du heute noch stolz auf den Auftritt oder auf die?
Ach, das war eigentlich sehr unverhofft. Das war ein Auftritt im Quatsch Comedy Club in Berlin.
Okay.
Und das war so, ich hatte einen Song, das war ein blöder Song über einen Gastroenterologen. Ja.
Klingt schon mal ganz interessant. Ja, es gibt nicht viele Songs.
Und es gab dann die Textzeile, die war vorne, das war keine Pointe, das war einfach nur eine Textzeile. Dann fiel ich rückwärts auf den Küchenherd, da war mir klar, dass ich Gastroenterologe werde. Und auf diese Zeile, da war mir klar, dass ich Gastroenterologe werde, gab es einen hysterischen Lacher in diesem Quatsch-Comedy-Club und ich musste den Song abbrechen, weil es irgendwie Szenenapplaus gab, ich konnte es nicht verstehen und die haben mich alle angeguckt und haben als wäre ich von einem anderen Stern. Weißt du, was die Wahrheit war?
Nein.
Es waren 400 Leute von einem Gastroenterologen-Kongress im Raum, was ich nicht wusste. Und ich hatte ein Set eigentlich geplant, das bestand eben aus diesem Gastroenterologen-Song, dann sollte ein Stand-Up kommen und dann wieder ein Song. Ja? Song, Stand-Up, Song war die Dramaturgie. Ich bin nach 20 Minuten von der Bühne, ich glaube 15 Minuten habe ich damals gehabt, weil ich einfach so ein Youngster war, ja, bin von der Bühne gegangen, hatte nach 15 Minuten nur den Song performt, weil es eine Magie gab plötzlich und ich bin an diesem Tag, das hört sich jetzt verrückt an, weil ich war wirklich nur ein mäßiger Stand-Up, aber ich bin über mich hinausgewachsen, weil jede Zeile abgefeiert wurde und jede Zeile passte wie eine Eins auf das Zielpublikum, ja. Und das war einfach ein grandioses Erlebnis, wenn du plötzlich anfängst zu improvisieren und du machst nicht mehr das, was du machst, sondern machst einfach nur noch irgendwie, wie du auf den Song gekommen bist, warum du das Lied geschrieben hast, was meine Absicht dabei ist, was sie damit hineininterpretieren. Wir konnten da irgendwie plötzlich miteinander reden. Ich habe Leute im Publikum kennengelernt. Es war irgendwie eine spooky Aktion.
Aber das ist natürlich, was du beschreibst, sind diese magischen Momente, wenn mal alles passt, die du auch nicht mehr reproduzieren kannst.
Nein.
Also du kannst im gewissen Rahmen, kannst du immer schauen, jeder hat so sein Programm, aber wenn sowas passiert, dann musst du es genießen, aber ob du das wirklich nochmal so machen kannst, dann in dem Rahmen?
Nee, also das war wirklich sozusagen das Comedy Nirvana, das war Bliss, war Glückseligkeit.
Das kann ich immer da erleben. Das ist natürlich ein echter Hammer, dass du das nicht wusstest und dann kommt auch noch deren Stichwort.
Ja, das war so eine
Weihnachtszeit. Da muss ja die Bude auseinander, da kannst du, der danach nach dir auftreten musste, der muss doch die Schweißperlen auf der Stirn gehabt haben.
Ist doch
nicht schlimmer, als zu wissen, ich muss jetzt da raus, die Stimmung war auf dem Siedepunkt, der hat die genau abgeholt und jetzt muss ich da raus und was erzählen über, weiß ich nicht, meinen Einkauf bei Ikea oder irgendwas.
Klar. Und du weißt ja auch, wie die Shows da gebaut sind. Ich war ja wirklich der Newcomer-Slot, Also, und das ist dann schon scheiße, wenn du da rausgehst und alle, die da stehen, sind besser als du, Und du bist der, der abgeholt hat. Wahnsinn. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du nichts dafür konntest, sondern nur, dass da Leute sitzen, die sich irgendwie professionell mit Ärschen auseinandergesetzt haben.
Wahnsinn. Ja. Hast du so eine, wenn du dir ein Konzept überlegst oder wenn du dir eine Nummer überlegst, du hast ja auch viel selber geschrieben, hast ja auch Drehbücher geschrieben, hast ja auch Konzepte geschrieben für Sketche, hast du eine bestimmte Vorgehensweise, hast du irgendwie ein Ritual oder hast du eine gewisse Denke, die du irgendwie immer anwerfen musst, um was zu schreiben oder kommt das so aus dir raus?
Nee, also ich bin echt, glaube ich, im Arbeiten ein ziemlicher, sag ich mal, Techniker. Und das ist so, das habe ich immer beneidet. Ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie spontan so richtig lustig sein kann. Also das muss man ehrlich so sagen, finde ich, so nehme ich mich wahr.
Wir haben dich anders erlebt
in den
letzten Minuten.
Ach, das ist nett, dass du das sagst. Das ist, was willst, du hast ja schon was zu trinken.
Ja, okay. Wasser, lecker was. Ich nehme mir nochmal einen Sprudel. Gute Stichwort, jetzt kann ich mir was einschenken. Genau. Und die Leute denken nicht, was war das jetzt eben?
Genau. Und ich habe halt einfach über viele Jahre mich intensiv mit der Theorie beschäftigt, habe viele Bücher gelesen, habe vieles analysiert, das, was man halt so macht. Also für mich waren immer so die drei Säulen meines Arbeitens erstmal Case Studies. Ja, also wirklich
heißt
ganz.
Was im Falle von?
Also Case Studies, ich habe mir Leute angeguckt und habe immer wieder heraus zu filtern versucht.
Warum funktioniert
das? Funktioniert warum?
Okay.
Und was macht er da? Und wie funktioniert es? Und wo liegt das Werkzeug, was in der Pointe die Leute zum Lachen bringt? Ja, also das war sozusagen aus der Beobachtung heraus. Und ich habe mir dann eben auch meine Notebooks angelegt, wie man das halt damals machte. Ich schreibe ja jetzt nicht mehr viel, ja, und habe immer mitgeschrieben. Das Zweite, was ich gemacht habe, ich habe halt rauf und runter diese ganzen amerikanischen Bücher gelesen, die zum Thema Stand-up rausgekommen sind, und habe vielleicht bei jedem Buch nur ein oder zwei Techniken mitgenommen, die ich interessant fand und die ich spannend fand. Aber ich will bis heute sagen, ich bin kein genialer Autor und bin auch niemand. Ich arbeite daran und ich komme auch zu Ergebnissen, aber sie sind immer so, naja, ganz ordentlich und passen dann auch. Bei mir ist es leider nie so gewesen, dass ich wie andere intuitiv arbeite und das dann kommt. Und last but not least, das Dritte, was ich immer gemacht habe, das haben alle so gemacht. Ich habe halt immer aufgenommen, geguckt, wo wird gelacht oder nicht gelacht und hinterher ausgewertet und weggeworfen. Also das heißt, das Prinzip...
Bist du gnadenlos gewesen?
Also, ja.
Weil da habe ich ja so ein bisschen meine Probleme. Also wenn ich ein Set mache oder sowas und ich glaube an eine Pointe,
ja,
dann gebe ich sie noch nicht verloren, wenn es einmal nicht funktioniert hat.
Gute Sache.
Also es gibt auch Scherze tatsächlich, einzelne Pointen, die im Programm drin geblieben sind, obwohl nie jemand gelacht hat.
Ja.
Aber ich hatte Freude
dran. Im Ernst?
Und, wirklich. Es gibt ein, zwei Pointen, die fand ich selber gut.
Ja.
Und wenn es da unten keiner gewollt hat, ich habe die dann gemacht, einfach für mich.
Geil.
Diese eine Pointe habe ich dann für mich einfach drin gelassen. Man mag das vielleicht unprofessionell nennen. Es war für mich so ein bisschen, man muss auch mal für sich was tun auf der Bühne.
Siehste, nee, dann war es für mich, da war ich dann zu sehr Mädchen, Sissi, ich weiß es nicht. Ja? Ich habe dann immer nach dem dritten, vierten Mal, also ich habe natürlich auch wie jeder meine Lieblingsdinger gehabt, ja, an denen ich gehangen habe. Aber wenn ich das dritte oder vierte Mal gemerkt habe, irgendwie es kommt nichts, dann habe ich es rausgenommen. Ich finde aber noch mal ganz kurz, ich habe eine große Wertschätzung für Leute, die das so machen, die das auch durchziehen. Warum? Ich glaube, dass damit...
Wie durchziehen? Intuitiv oder...
Nee, die sagen, diese Pointe funktioniert nicht, okay, ja, aber ich bleibe erst einmal dabei. Also mein Lieblingsbeispiel ist, da hinten hängt sein Foto, Olaf Schubert.
Ja.
Ich erinnere mich und Michael, also Olaf weiß, was für eine Riesenwertschätzung ich für seine Arbeit habe und ich finde den einen der besten Comedians in Deutschland im Augenblick und mag unglaublich, was er macht. Aber ich erinnere mich an seine ersten Quatsch-Comedy-Club-Auftritte und ich fand es furchtbar. Und ich konnte so gar nichts mit diesem Typen anfangen, ja, und habe aber gemerkt, wie der Dinge weitermacht und weitermacht und eben nicht Kill Your Darlings und nicht das Verrecken irgendwie wegnimmt, sondern erst einmal seinem Stil treu bleibt. Der ist also bei sich erst einmal geblieben und hat damit ein so eigenes Markenzeichen kreiert. Hätte der das gemacht, wie ich es gemacht hätte, ja, hätte er immer das rausgenommen, was erst einmal nicht belacht worden wäre, dann wäre er genau so stromlinienförmig geworden, wie ich das vielleicht geworden bin oder wäre. Ja, dadurch, dass er es nicht gemacht hat und sich treu geblieben ist, ja, ist er irgendwo hingegangen, wo viele andere im Spiel noch nicht waren. Und deswegen würde ich auch heute sagen, man sollte verdammt nochmal irgendwie es nicht unbedingt immer so machen, wie ich es gemacht habe, weil dann gehst du einfach nur nach dem, was die Leute da unten zum Lachen bringt. Und das ist immer Mainstream. Das ist immer sozusagen erst einmal das, was alle befriedigt und bei allen funktioniert. Aber das muss nicht unbedingt originell oder neu oder atemberaubend oder kühn sein.
Ja, und Olaf Schubert ist ein gutes Beispiel, weil er heute ja wirklich große Hallen füllt.
Ja.
Mit seinem total absurden Humor auch. Also ich kann mich ja über den in die Ecke dreschen. Das ist wirklich so lustig.
Wahnsinn, ja.
Und auch wirklich... Auf einem, also was du von ihm siehst, hat immer auf verschiedenen Ebenen so viel Komik. Also allein das Sprachliche,
super,
dieses bewusst komplizierte Formulieren, geil, was er ja zu einer Brillanz geführt hat.
Absolut.
Und das kann ich mir vorstellen, dass das die Leute erstmal verstört hat.
Mm.
Aber ich meine, es ist ja oft so, dass Dinge, die erstmal auf der Bühne verstören, auch Helge Schneider ist ja ein gutes Beispiel.
Ja, ich glaube, beispielsweise Piet Klocke. Ja. Ich habe Piet Klocke erlebt, das war brillant und man ist niedergekniet vor ihm und es gab Momente, da war es halt irgendwie nicht gut. Ja. Aber er hatte immer sein eigenes Markenzeichen. Es war immer so, dass er sich treu geblieben ist.
Das führt uns jetzt auch direkt zur nächsten Kategorie, das Humorkunstwerk. Ich hatte dich also gebeten, mir vorher mal zu nennen, was für dich das Tollste, Größte, Schönste ist, was an Sachen Humor geschaffen worden ist. Und du hast dich entschieden für Modern Family. Warum?
Also es ist interessant, dass du jetzt Kunstwerk sagst, weil für mich ist es eigentlich so ein riesengroßes Wandgemälde, wo du so viele unterschiedliche Facetten, Teilszenen und gut gemachte Dinge entdecken kannst. Also das ist beispielsweise diese brillante Zeichnung von Charakteren, die da drinnen ist, ja, dass du das Gefühl hast, hey, normalerweise Slapstick ist irgendwie so schwer im Fernsehen umzusetzen. Aber wenn Phil Dunphy wieder irgendwie seine Slapstick-Momente hat, wo er auf die Schnauze fällt, ist es einfach puppenlustig. Ja. Es ist irgendwie auf einer rein strukturellen Plot-Ebene so unfassbar gut. Man muss sich klar machen, Modern Family hat 22 Minuten Sendedauer.
In diesen klassische Sitcom-Länge, also
klassische
Big Bang Theory genau. Auch so viel, das scheint irgendwie sich entwickelt zu haben.
Und ich in meiner wahnsinnigen Verehrung für dieses Format saß halt oft davor und habe wirklich eben Case Studies gemacht. Also ich habe mitgeschrieben, wie viele Szenen haben sie da drinnen, wie viel Plot machen sie da drinnen. Ja? Die haben ab der 5., 6. Staffel, haben die es tatsächlich geschafft, 6 Plots parallel mit 45 Szenen in 22 Minuten zu erzählen. Das ist so kühn, das ist für deutsche Verhältnisse von Fernsehen so atemberaubend gut. Man bleibt bei den Charakteren. Und das Tolle eben daran ist, und deswegen bin ich so unfassbar begeistert davon, es ist nicht nur Komik, es ist nicht nur Lachen, es ist nicht nur gutes, geiles Handwerk, sondern es sind emotionale Momente da drin. Du kommst auch immer wieder an einen Punkt, wo du denkst fast, ey, jetzt muss ich heulen, weil es so großartig ist und so schön rüberkommt, ja, dass es einen einfach auch tief berührt. Ja, und das ist irgendwie große, wie man das so schön sagt, in der Sitcom, it has a moment of truth. Und das passiert dort immer wieder. Also Modern Family, charakterlich großartig, plotmäßig großartig. Es hat ein interessantes Thema. Es geht darum, wie die Familienwelt heute aufgebaut ist. Ja.
Man muss es vielleicht kurz erklären. Es handelt im Grunde von 3 Familien, die auch verwandtschaftlich miteinander verwoben sind.
Es ist eine Familie. Es ist eine Familie, ja, richtig, genau.
Es sind 3 Familien, aber es gibt immer Familienmitglieder, die mit den einem Familienmitglied der anderen Familie.
Genau so.
Und wir haben 3 völlig unterschiedliche Lebensmodelle.
Richtig, ja.
Du hast einmal das homosexuelle Pärchen, die ein Kind adoptieren. Dann hast du einen
Migrantenfamilie, also mit einer
Migrantin. Genau, mit einer Mexikanerin ist sie, glaube ich.
Kolumbianerin.
Genau. Zusammen, das ist El Bundy.
Ja, richtig, genau.
Ed O'Neill. Genau. Ja. Und das dritte ist eine, sagen wir mal, Vorstadtfamilie. Der Vater tut extrem cool und jugendlich.
Richtig,
genau. Die Mutter versucht, dieses Chaos irgendwie zu bändigen. Dann sind noch Kinder dabei. Und das ist so die Ausgangsposition, von der aus das dann losgeht.
Richtig. Und das Verrückte ist, weißt du, es ist so normal, ja. Es zeigt irgendwie Familienleben und es ist in dem, was die Geschichten hergeben, so unglaublich toll. Also es werden da Geschichten erzählt, wenn Phil Dunphy eben versucht, ein Haus zu verkaufen, was von einem Architekten so verplant wird, ja, so dass er immer wieder irgendwie Probleme hat, durch Türen durchzukommen, etc. Das kann man gar nicht beschreiben, das muss man irgendwie sehen. Und das hat einfach eine so hohe Originalität in der Normalität, weil es ist ja immer so, für mich jedenfalls bei Comedy sind 2 Dinge wichtig. Das eine ist das, was es also nicht vorhersehbar lustig macht oder wie man das in der Wissenschaft so schön sagt, die Inkongruenz, also der Bruch. Ja, das, was uns irgendwie zum Lachen bringt, ist ja das Nicht-Erwartbare und die Pointe, ja, der Gag. Und das andere ist das Wiedererkennen, die Wahrheit. Ja, das, was es mit unserem Lebensalltag verbindet und wo wir das Gefühl haben, da hat er recht. Und das ist genauso und das kenne ich und das ist bei mir ähnlich. Und diese beiden Kräfte, die werden da so wunderbar virtuos miteinander verwoben. Ja? Und man hat das Gefühl, das ist ein ganz normales Leben auf eine wahnsinnige Art und Weise und man hat Spaß daran. Also
Ich würde es gerne irgendwie kürzer beschreiben wollen, aber ich kann es nicht.
Nein, ich habe mir vor allem auch mal Gedanken gemacht. Also ich muss jetzt zugeben, Modern Family ist nichts, was ich jetzt wirklich intensiv verfolgt habe. Ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich einige Folgen geschaut und finde es auch super. Es ist nur, ich habe dabei festgestellt, es gibt ja drei verschiedene Formen von Sitcoms.
Ja.
Es gibt einmal die ganz klassische, die so in so gebauten Sets vor Publikum aufgezeichnet werden, also eher theatermäßig, auch belacht werden mit einem Laugh-Track, der ja in Deutschland sehr unbeliebt ist.
Ja, das darf man so nicht unbedingt sagen, weil, also ich finde, man darf es nicht so, weil es wird ja in Amerika nicht eben belacht, sondern...
Das wollte ich dich bitten, mal zu erzählen.
Ja, ja.
Sondern also, die Leute sind wirklich da.
Die sind wirklich da. Also das heißt, die sitzen da über, da werden ja auch 22 Minuten produziert und sie sitzen da über 3 Stunden und alles wird vor ihren Augen live aufgenommen. So, das heißt, da man aber nicht die amerikanischen Lacher in der deutschen Synchronisation so geteilt bekommt, wird nur in Deutschland in der deutschen Fassung dann eben ein künstlicher Lacher draufgesetzt. Das heißt, wenn die Leute heute immer wieder sagen, ich mag das nicht mit der künstlichen Belachung, dann ist das eine deutsche Beobachtung, weil hier nur die Lacher künstlich sind. Im Original sind das echte Lacher und die achten eben darauf, kommt der Lacher oder nicht. Und wenn der Lacher nicht kommt, dann sind sie in der Lage, nochmal irgendwie bei der zweiten Aufnahme, dann wird die Szene nochmal gespielt, einen anderen Gag auszuprobieren und zu schauen, kommt er dann. Ja, und manchmal produzieren sie es noch ein drittes Mal und deswegen dauert dort eine 22-Minuten-Folge eben 3 Stunden in der Aufzeichnung und die Leute haben Spaß dabei. Ne?
Das ist also diese eine Form, also die klassische...
Multicam-Sitcom nennt man das, genau.
Okay, Multicam-Sitcom. Ja. Dann haben wir die eigentlich wie ein ganz normaler Film aufgemachte Sitcom. Also
Single-Cam-Sitcom?
Ja, genau. Wo dann... Und dann haben wir jetzt, und das finde ich, ist jetzt Modern Family, so dieses... The Office, Stromberg-mäßige, wo dann die vierte Wand durchbrochen wird. Vierte Wand, sprich also, wo man auch mit dem Zuschauer spricht. In der Form sind es jetzt bei Modern Family diese O-Töne, wo sie zwischendurch immer dann gefilmt werden und wo das Ganze so eine Art dokumentarischen Stil hat. Wackelkamera.
Genau.
Man hat das Gefühl, ein Filmteam begleitet die Familien.
Genau.
Das ist so die dritte Form, die ich ausgemacht habe. Habe ich das vergessen? Oder ist das
Das kann man schon so sagen. Ja? Diese letzte, also man bezeichnet die ja dann als Mockumentaries, wobei man da unterscheiden muss, also bei Fleabag oder so sieht man das ja heute auch immer wieder, dass sie dann eben reinspricht in die Kamera.
Aber das ist keine Mockumentary für mich.
Nee, das ist es auch nicht. Das ist eben nochmal eine ganz eigene Variante. Aber dieses Dokumentarische, beispielsweise bei Stromberg war das ja auch der Fall, hast ja auch gesagt.
Genau.
Auch er hat ja immer, das Interessante war, dass Modern Family eigentlich am Anfang das einbetten wollte. Die wollten also dieses Dokumentarische eigentlich zum Teil der Geschichte werden lassen. Denn die Grundidee war, dass ein holländischer Austauschstudent in der Familie von Phil und von Claire wohnt und dort immer wieder seine Videos produziert, er nach Hause mitbringt. Ja, das war sozusagen sein Auslands- und Leben in A Modern American Family war sein Thema und er wollte das mitnehmen. Man hat aber dann gemerkt nach der Pilotproduktion, dass keiner den holländischen Studenten brauchte, sondern dass einfach so, wie das war, es viel besser rüberkam. Also hat man diese Rolle rausgeschmissen und hat dann einfach diesen dokumentarisch wirkenden Teil, der ursprünglich mal fiktional als Teil der Erzählung gedacht war, einfach drin gelassen, dokumentarisch.
Aber das erklärt sich für mich jetzt so ein bisschen, für mich ist so eine kleine Logiklücke, warum das dokumentarisch ist.
Genau.
Weil du gar nicht weißt, mit wem reden die.
Ja, ja.
Wird das eigentlich jemals in irgendeiner weiteren Staffel thematisiert, mit wem sie da immer sprechen?
Nein. Das wird niemals aufgelöst.
Das ist auch sowas, wo ich mir vorstelle, wenn du heute irgendwo sitzt bei einer Produktionsfirma oder bei einem Sender, dann weiß ich nicht, ob man damit durchkommen würde. Hierzulande damit durchkommen würde, zu sagen, da kommt irgendwann die Frage, aber wer zeichnet das denn auf? Das müssen wir den Leuten doch sagen.
Ja, klar, ich weiß, absolut, so wäre es. Ja. Aber es ist halt so, weißt du, in Deutschland ist das ja in ganz vielen Fällen so. Du musst dir mal vorstellen, kein Sender in Deutschland hätte jemals irgendwie das Konzept von Big Bang Theory gekauft. Ja.
Nein.
Also da kommt einer rein und sagt, ja, pass auf, ich mache jetzt eine lustige Sitcom, nur mit theoretischen Physikern. Ja, die sind irgendwie in ihrer String- und Quantentheorie gefangen und reden über solche Scheiße und das wird lustig. Da würde dir jeder Sender heute sagen, du hast sie nicht mehr alle irgendwie. Wer interessiert sich denn für solche Nerds? Ja. Das ist der größte Hit, der je jemals gemacht wurde, Big Bang Theory, und ist in jedes Land, glaube ich, dieser Erde verkauft worden und läuft irgendwo in jedem Land mit irgendeiner Dub-Version. Und insofern muss man auch da wieder lernen,
die Gesetze sind keine Gesetze, aber sondern sie sind maximal Leitlinien.
Man muss auch jetzt, bevor es wieder so, es heißt ja hier von Visual Comedy in Deutschland ist alles schlecht, ist es ja nicht. Es gibt ja auch immer wieder dann die Überraschung.
Ja, klar.
In dem Sinne finde ich zum Beispiel Pastewka eine Sensation.
Super, ja.
Also dass das so lange auch schon funktioniert und hier gemacht worden ist. Es ist ja so ein bisschen der Grundgedanke ist, auch alleine das schon vorzuschlagen, das bin ich. Pastewka.
Ja.
Ich spiele die Hauptrolle in meiner Sitcom und bin ein unfassbar ekelhafter Typ.
Ja. Ja.
Auch das, weil er ist ja ein unfassbar netter Mensch auch.
Ist er, ja, genau.
Wenn man ihn trifft, passt überhaupt nicht mit dem zusammen, wie er sich überhaupt das selber nicht darstellt. Alleine da schon mal die Chuzpe zu haben und zu sagen, ist mir egal, ist das fürs Projekt, fürs Witzige, stelle ich mich da einfach so dar.
Ja.
Und ich habe mich auch immer ein bisschen gewundert, ich lache mich da tot und schlapp, weil ich natürlich auch die Szene ein bisschen kenne. Und es sind ja viele Insider-Scherze da drin, also sagen wir mal, seine Agentin, die da immer wieder gern einen pichelt und sowas.
Ja, klar.
Und auch diese ganzen Scharmützel mit Engelke und
Kessler.
Kessler, natürlich, genau. Kessler ist sein Erzfeind dann
Genau.
Aber anscheinend ist es so gut gemacht, dass auch jemand, der nicht mit der Szene zu tun hat, sich über Pastewka herrlich amüsieren kann. Und der hat auch diese wunderbaren Charaktere geschaffen. Das sind ja auch immer wichtig, dass es nicht nur so holzschnittartig ist. Ja, also seine Nachbarin, die ist ja nicht einfach nur immer kratzbürstig, mit der, sondern sie ist ja wirklich so sein Antagonist und hat auch eine Menschlichkeit und gibt ja auch einen Charakter. Ja?
Wobei für mich, ich würde es ja auch gerne von der anderen Seite her betrachten, weil das ist ja auch so geil daran, es sind keine holzschnittartigen klischeehaften Charaktere, das stimmt schon, aber sie sind trotzdem comedy-mäßig überzeichnet.
Auf jeden Fall.
Ich behaupte bei Pastewka, du kannst heute eben durch diese ganzen hunderte von TV-Sendern durchswitchen, ja, und du kannst irgendwelchen Leuten, die noch nie Fernsehen gesehen haben, kannst du irgendwie 30 Sekunden von Pastewka zeigen und die werden zu dir kommen und sagen, das ist eine Comedy-Serie. Warum? Weil eben so wie die alle spielen, ja, es etwas mehr ist als das Spiel, was du eben in Deutschland in jedem Krimi siehst und was du in jeder Dramaserie siehst. Ja. Es ist einfach so viel Überzeichnung und das gilt eben auch für Modern Family. Cameron ist ein Klischee von einem Schwulen. Ja. So gut gespielt in Modern Family, dass es immer nicht überkippt. Ja, also er übertreibt gerade so viel um den Charakter.
Und er macht sich auch nicht lustig.
Nein, und er macht sich nicht lustig, ja. Mhm. Aber er übertreibt genauso viel, wie er übertreiben muss, damit ich erkenne, aha, das ist ein lustiger Charakter, weil das weißt du auch, ein Grundprinzip der Comedy ist Übertreibung.
Absolut.
Ja? Ja. Und er übertreibt so viel, dass es gerade noch lustig ist und eben nicht kippt und dann zum Boulevardschwank wird, ja, und dann eben zum rampensaugen Ausstellen oder wie man das halt in der Fachsprache nennt, dann zum Chargieren, ja. Das tut er nicht, er chargiert nicht. Und das ist immer so die Gefahr, ja. Wie weit gehst du, wie weit kannst du irgendwie eine Pointe auskosten und etwas ausspielen und dass es irgendwie Spaß bringt, übertrieben ist, ein bisschen überzeichnet ist und nicht einfach irgendwie zu viel wird.
Ist Modern Family abgeschlossen schon oder wird noch produziert?
Die produzieren jetzt die 10. Staffel
und
ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es dann weitergeht. Ja.
Okay.
Keine Ahnung.
Und du bist up to date, hast alles gesehen?
Ich bin jetzt in der 9. durch, habe alles gesehen, habe gesehen, wie die Charaktere altern und das ist ja auch irgendwie so schön.
Machen sie es gut? Ist es so, dass man noch gerne zuschaut? Ich hatte am Ende ich bin ja großer Big Band-Fan.
Ich auch.
Und fand
also ich hätte eigentlich auch Big Band. Komm, lass uns nochmal anfangen.
Nein,
wir machen jetzt nochmal.
Big Bang ist ja mein großes Sitcom-Thema. Ich fand nur, es waren 3 Staffeln zu viel. Für mich gefühlt war so irgendwann ein bisschen die Luft raus, weil alles dann sehr auserzählt war. Ich fand die letzte Staffel jetzt okay.
Aber guck mal, findest du wirklich, also bei mir ist es so, ich habe das Gefühl deshalb nicht, weil ja Sitcom-Charaktere eigentlich sich nie weiterentwickeln, aber bei Big Bang über diese vielen Jahre, weißt du, und wirklich an diesen Moment zu kommen, wo ein so verkrampfter Charakter, so ein Nerd wie Sheldon die Liebe entdeckt, ja, und Amy Farrah Fowler heiratet, ja, und du das Gefühl hast, mein Gott, jetzt zum ersten Mal irgendwie hat er begriffen, was Emotionen sind. Das fand ich so toll. Und dann
vollkommen
eben
recht,
zu sehen, wie irgendwie dieser wahnsinnige Howard Wolowitz, ja, der irgendwie mit seinen viel zu engen Skinny Jeans da rumrennt, ja, plötzlich eben zum Familienvater wird. Und das
zweifachen
für ihn,
Familienvater,
zum zweifachen Familienvater. Ja. Das ist so schön, irgendwie diesen Struggle zu sehen und diese Entwicklung mitzuverfolgen. Also
Ich bin da einfach, ich bin nicht deiner Meinung. Ich habe jede Folge gerne gesehen.
Ich habe es ja auch gerne geguckt. Ich finde nur, es waren halt immer furchtbar viele Folgen. Es sind ja, glaube ich, 23 oder 24 Folgen pro Staffel. Mhm. Und du hast manchmal so ein bisschen gesehen, dass sie ein bisschen Strecke gemacht haben auch zwischendurch. Und verdichteter hätte es mir noch besser gefallen. Ich gebe dir recht. Ja. Auch, ich weiß nicht, ob du die letzte Folge schon gesehen hast, ohne jetzt zu spoilern. Nee. Aber ich habe tatsächlich ja geflennt. Ich weine ja relativ leicht. Ja. Auch
aber immer. Das macht gute Comedy aus.
Absolut. Und auch gerade, was du gerade von Wolowitz erzählst, der tatsächlich dann auch irgendwann so diese Krise hatte, kann ich denn ein guter Vater sein? Ich bin ja selber eigentlich noch ein Kind. Genau. Diese Selbsterkenntnis, das ist ja total deep. Das ist ja fast schon ins Drama rein.
Genau.
Was dann aber in einer Leichtigkeit in 22, 23 Minuten wirklich wunderbar abgehandelt wird. Also insofern auch eine tolle Geschichte. Big Bang Theory.
Also Big Bang Theory ist für mich ebenbürtig mit Modern Family und nochmal. Mich nervt das halt immer irgendwie so ein bisschen, weil in Deutschland es anders wahrgenommen wird. Ich hätte niemals 10 Staffeln ausgehalten, wenn ich dies in der deutschen Fassung gesehen hätte. Genauso muss man Jerry Seinfeld in der englischen Fassung sehen mit George Costanzo um diese Charaktere und auch bei Friends bitte. Ja. Es ist im Deutschen einfach nur ein schlechter Abklatsch. Ja. Ja. Wer einmal Phoebe hat reden hören, Liza Kudrow, ja, wie die spricht und wer Rachel irgendwie gehört hat, wie gut das ist in Deutsch einfach irgendwie so nur halb so gut.
Das stimmt. Ich habe aber die Erfahrung jetzt gerade beides gesehen zu haben, weil ich habe sie erst alleine geguckt und dann irgendwann hat mein Sohn sich sehr dafür interessiert und der ist jetzt großer Big Bang Fan und der guckt es natürlich auf Deutsch.
Ja, klar.
Insofern muss ich sagen, sie machen einen ganz guten Job mit der Synchron. Das ist ja nicht umsonst so furchtbar erfolgreich.
Stimmt,
Also ProSieben feiert ja riesige Erfolge mit.
Die letzte Folge jetzt hatte, glaube ich, 20% Marktanteil.
Wahnsinn. Und so. Das heißt also, es ist schon okay, aber es geht natürlich einiges tatsächlich verloren. Mm. Einige Scherze funktionieren auch nicht wirklich, kannst du nicht übertragen. Mm. Was ich aber noch von dir wissen möchte, du hast dich intensiv mit Sitcom auseinandergesetzt. Mm. Du warst dort vor Ort gewesen und hast dir die Produktion angeschaut. Ich meine sogar von einer Folge Big Bang Theory, oder?
Nee, das war ich nicht. Ich war bei zwei Sitcoms dabei. Das eine war von Greg Garcia, Raising Hope am Set.
Okay.
Das war jetzt das, was man als Single Camera im Set bezeichnen würde. Das heißt also, man hat dort die Produktionsweise ohne Publikum im Studio. Man produziert aber trotzdem im Studio.
Okay.
Modern Family ist ja auch in großen Teilen im Studio produziert. Es ist nur einfach so geil geleuchtet und so gut gebaut, dass du es nicht siehst.
Okay, verstehe.
Wie es dann eben dann rüberkommt. Und das war eine ganz tolle Erfahrung zu sehen, wie die da in diesen Writers Rooms arbeiten und wie die irgendwie ihre Gehirne miteinander verknüpfen. Und das
bei Writers Rooms, auch das muss man sagen, da sitzen wirklich 15, 20?
Das hängt immer davon ab. Also ich war dann in der zweiten Sitcom, das war eine Multicam mit Tim Allen. Eine ganz furchtbare Sitcom, die heißt Last Man Standing. Und das
Tim Allen ist doch der von Hör mal, wer da hämmert,
richtig,
oder?
Richtig, genau, richtig.
Tool Time heißt es, glaube ich, im
Original. Richtig, genau. Ja. Und der hatte eben eine neue Sitcom bekommen, eben Last Man Standing. Da war ich vor 4, 5 Jahren oder so in der Aufzeichnung drinnen. Und das war jetzt nicht irgendwie die große Kunst. Und trotzdem war es unfassbar toll, in diesem Writers Room dabei sein zu dürfen. Ja. Und zu erleben, was für Know-how da ist und wie da Leute miteinander über Geschichten reden und so. Und
ist das so, dass jeder seine Storyline hat, die er weiter verfolgt? Oder werfen da alle unterschiedliche Ideen rein? Gibt es so, dass jemand zuständig ist für Handlungsstrang A und der andere für Handlungsstrang B? Oder?
Nee, also ich hab zwei Modelle kennengelernt. Das eine eben ist dieses Prinzip, was meines Wissens nach die meisten eben machen. Es wird gemeinsam geplottet. Mhm. Also das heißt, man hat erst einmal einen großen Staffelbogen, man weiß, wo will man in diesen 22 Folgen ungefähr hin. Mhm. Und bei mir war es so, das war eben in einem rechteckigen Raum und auf der langen rechten Seite hing eben der Staffelbogen. Mhm. Man sah, wo an welcher Stelle welche Ereignisschritte eintreten. Und das andere war eben das Plotten. Das Plotten wurde gemeinsam gemacht, dann saßen die eben alle da im Raum und es gab irgendwie so eine Art geheimnisvolles Miteinander, was nicht immer ein Miteinander war, weil es war keine Demokratie, sondern es war mehr oder weniger der Showrunner, der die Gehirne der Mitanwesenden angezapft hat und das immer je nach ihrem Erfahrungshorizont getan hat. Ja. Mhm. Also du hast wirklich gespürt, da gab es Senior Writers, die haben mehr gesagt und durften mehr sagen. Und es gab die Junior Writers, die waren da und haben hier und da. Und wenn man den Plot hatte, wenn also klar war, und wir sprechen dann in den meisten Fällen davon, dass für die ein Outline, also die Handlungsbeschreibung eines Plots, etwa so 10 bis 11 Seiten lang sein kann, mhm. ja, da wird schon sehr, sehr genau beschrieben, was in den Szenen passiert und wo welche Wendepunkte sind, wo welche Beats, also komische Ereignisschritte eintreten werden. Ja. Das steht dann in diesen Outlines und dann geht einer der Autoren mit diesem 11-seitigen Ding nach Hause und schreibt eben das Vierfache an Dialogen und dann kommt es wieder zurück, wird dann eben vom Writers Room überarbeitet. Das sieht dann eben dort so aus, die projizieren das eben mit einem Beamer an eine Leinwand und die gehen dann durch und dann sind die Notes vom Producer, vom Showrunner drinnen, der schreibt dann eben das und das will ich anders haben und dann wird gemeinsam. So, das ist das Modell A. Also einer schreibt zu Hause die erste Fassung. Mhm. Und das Modell B, das macht eben Chuck Lorre von Big Bang Theory, ja. Der schreibt alles gemeinsam. Das heißt, es ist wirklich so, die haben den Plot dann eben irgendwann stehen und die Beatsheets, also dort, wo welche Szene, welches Ereignis beinhaltet, sind für alle klar. Und dann schneiden die einfach nur diese 22, 23 Szenen in der Mitte einmal auseinander. Der Writers Room mit 18 Leuten teilt sich auf in 2 Neunergruppen und die eine Neunergruppe schreibt dann die Szene 1 bis 11 und die andere Neunergruppe schreibt dann eben 12 bis 23.
Okay.
Und dann heftet man das hinterher zusammen und hat die erste Fassung. Erstaunlich.
Okay.
Funktioniert.
Interessant. Und rein technisch ist es, das fand ich auch ganz spannend, du hast mir das schon mal erzählt, ist ja, dass man das Publikum von Set zu Set schiebt. Also die Tribüne oder was wird rumgeschoben?
Das Publikum sitzt eigentlich auf der Tribüne. Das Einzige, was sich verändert, also das bleibt dann schon sehr stark, ist, dass die nur 3 oder 4 Sets wirklich einsehen können. Ja? Also die sitzen auf einer Tribüne
okay.
und haben eben bei Big Bang Theory in der Regel nur 3 Orte. Das ist die Wohnung von Leonard und Sheldon, das ist vielleicht die Wohnung von Peggy.
Und der, wo der Aufzug ist.
Und der Aufzug.
Das Treppenhaus.
Ja, genau.
Ja, ja.
So, und alles andere, wenn sie dann im Schlafzimmer von Penny oder im Schlafzimmer von Sheldon sind oder so, das sind Sets, die sind ein bisschen weiter ausgelagert, die sind noch in dieser Halle, in diesem großen Studio drin und die laufen auch alle dahin und jeder spürt, dass das jetzt da hinten irgendwo in der Ecke passieren muss.
Okay.
Aber man sieht es nur noch auf den Monitoren.
Und dann schauen die Leute richtig. Dann auf den Monitoren, was da passiert.
Genau.
Aber es wird trotzdem noch live gespielt.
Genau,
richtig. Spannend. Und jetzt ist die Frage, es gibt ja in Deutschland so die klassische Sitcom wie Big Bang Theory, gibt es ja nicht. Nee. Warum nicht? Du weißt es, glaube ich.
Ja, weil es einfach so viel Geld und so viel handwerkliches Know-how erfordert, dass wir sowas in Deutschland nicht herstellen können mit der entsprechenden Sorgfalt. Also das sind riesen Budgets, die die haben. Eine Folge Big Bang kostet etwa 3 Millionen US-Dollar. Ja? Und das kriegst du in Deutschland, ach, das stimmt noch nicht mal, das ist viel, viel mehr. Also,
ja gut, die haben ja dann am Ende auch riesige Gagen gehabt.
Und das waren unfassbare Summen, die da reingesteckt wurden. So. Und du kannst in Deutschland keinen solchen Writers Room über so eine lange Zeit aufrechterhalten. Die guten Autoren wären nicht bereit, sich so lange irgendwie morgens bis abends hinzuhocken und das zu akzeptieren. Für alle, die sich da mehr interessieren, die sollen mal gucken, wie das bei Friends beispielsweise abgelaufen ist. Es gibt bei YouTube eine wunderschöne Dokumentation, die heißt Behind the Scenes of Friends. Mhm. Und da siehst du, wie die halt bis morgens unter Martha Kaufmann um 5 Uhr gehockt haben, wenn sie wussten, morgen muss das Buch rausgehen, weil unsere Schauspieler im Set stehen und drehen müssen oder proben müssen. Ja. Und was das und in Deutschland sind die Guten einfach so gut beschäftigt, ja, die das richtig gut können. Die sagen, ich bin doch nicht Wahnsinn, ich setze mich irgendwie bis morgens um 5 Uhr dahin und schreibe. Und in Amerika gibt es dann eben so eine Kultur über so viele Jahre, die sich da entwickelt hat, die sagen, ich bin nicht wahnsinnig. Bei dem Scheck, den ich da am Ende kriege, mache ich das gerne, bis 5 Uhr morgens zu bleiben. Ja. Dafür kaufe ich mir am Ende der Staffel noch ein Haus.
Ja. Ja. Und wir sind auch im Prinzip schon bei einem der abschließenden Themen. Humorthermometer Deutschland, habe ich das einfach mal genannt. Ja. Was wäre so dein Wunsch für die deutsche, ich würde mal sagen, in deinem Fall für die Fernsehlandschaft, was fehlt noch, was brauchen wir noch?
Also ich finde schon, wir brauchen mehr Sitcoms und wir müssen überlegen, wo können wir mit unseren Mitteln welche Geschichten erzählen. Und ich habe den Eindruck, da passiert jetzt ganz viel. Jetzt viele Sender springen wieder auf den Zug auf. Warum? Es macht keinen Sinn mehr, jetzt noch den x-ten Krimi zu erzählen. Guess what? Am Ende irgendwie ist es so, dass es einen Mörder gibt und der Mörder wird gefunden. Ja?
Krimis also, und Talkshows sind so nicht tot zu kriegen einfach.
Ja, sie sind nicht tot zu kriegen und sie werden immer wieder, und die Frage natürlich kann man sagen, das ist das alte archaische Muster, wir wollen halt wissen, wie das passiert ist und was dahinter ist und diese Neugier, die befriedigt wird, aber ich glaube, dass eben für die deutsche Comedy-Landschaft im Augenblick die Sitcom ist, wo wirklich noch Brachland liegt und wo ich das Gefühl habe, da kann man richtig was ernten und da kann man, wenn man irgendwie der Erste ist, der es auch nur einigermaßen gut hinkriegt, ja, kann man wieder Leute begeistern für Comedy. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube natürlich, dass im Netz ganz viel passiert und dass jetzt auch neue Formen irgendwie auf der Bühne spannend werden. Also ich bin zum Beispiel total begeistert, wenn ich sehe, wie viele deutsche Comedians jetzt so multimedial arbeiten. Ja? Also nimm dir so einen Jungen wie Tino Bommelino vor. Ja. Ja? Der hat lustige Strichmännchen, die er zeichnet. Ja? Die werden auf einer Projektion reingefahren. Dann hat er lustige Songs, die er irgendwie performt mit einem Sampler, die schön sind. Ja? Dann macht er Stand-Ups. Bei dir ist das ja auch so. Ja? Du machst ja auch einfach irgendwie Stand-Up. Du machst Musik. Ja? Du springst von der Gitarre ans Klavier, machst dies und jenes. Und ich glaube schon, dass sozusagen in diesem Genre-Mix dessen, was Leute auf der Bühne macht, ja, ich kann mich erinnern, ich war vor einigen Jahren in Edinburgh, wo eben Leute hingehen und jetzt eben über das, was im Netz passiert, lustige Comedy machen.
Ja. Ricky Gervais hat ja sein letztes Programm im Prinzip zu dem Thema gemacht.
Richtig, ja. Genau. Ja. Und da liegt eben auch noch ganz viel brach. Und es gibt Themen ohne Ende. Und last but not least ist es halt so, das ist meine Überzeugung, solange die Welt so verrückt wird, wie sie im Augenblick verrückt wird, ja, wird es auch für Satire einen großen Markt geben. Weil wir brauchen eine Gegenkraft zu den Wahnsinnigen, die da Trump, Erdogan, Putin, ich weiß nicht, wie sie auch immer heißen, ja, Marine Le Pen oder sonst wo unterwegs sind. Ja, wir brauchen Leute, die da irgendwie gegenhalten. Und ich glaube, es gibt immer noch eine breite Publikumsschicht in Deutschland, die sagt, wir wollen irgendwie eine Stimme der Vernunft hören. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass neue satirische Formen interessant sind, ja, und reizvoll sind. Es wird nur wichtig sein, die Frage zu stellen, wie macht man Dinge jetzt auch wirklich anders und ein bisschen neu, ja, und wie findet man ungewöhnliche Erzählmuster? Und das macht es nicht ganz leicht.
Ganz kurz gefragt, die Top 3 lustigsten Menschen der Welt.
Seinfeld, Tina Fey, Robin Williams.
Sehr gut. Worüber hast du zuletzt gelacht?
Ich war gestern Mittag bei Asia Family Essen. Das ist ein ganz, ganz kleiner, günstiger Asia-Laden.
Bei dem du jetzt in Zukunft deine Gerichte umsonst serviert bekommst.
Ja, genau. Geht alle zu Asia Family. Das Problem ist, die haben nur, glaube ich, 8 oder 9 Plätze da drinnen. Aber es schmeckt immer sehr geil und so. Und da kam eben eine junge Frau rein und hat so in einem gewissen Duktus gesagt, ich fand es einfach lustig, ich hätte gerne den Fried Rice, aber mit ganz viel Gemüse, mit ganz viel Tofu und ganz wenig Reis.
Ja, schön, schön. Bisschen wie bei Harry und Sally.
Richtig, schön, ja. Genau.
Und meine Abschlussfrage an dich, beziehungsweise Aufforderung, erzähl uns einfach mal deinen Lieblingswitz, deinen Lieblingsspruch, deine Lieblingspointe.
Ja, das ist echt scheißschwer.
Ja, ich weiß.
Was soll ich da jetzt sagen? Und, vielleicht
und wir haben keinen Nachtrack jetzt
hier. Oder so, das ist echt ganz schwierig. Aber ich glaube, bei George Costanzo bleibe ich. Das war eine der Sachen, die mir so hängen geblieben, ja. Der irgendwann zu Jerry gesagt hat, Jerry, it's not a lie if you believe it.
Und das finde ich ist sehr schön. Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, Stefan.
Danke,
Stefan Denzer war das. Mein Gast heute. Mein Name ist Tobias Mann.
Geiler
das
war, Podcast, muss ich echt mal sagen.
Vielen Dank.
Wie viel hast du jetzt gemacht? 100?
Es sind 290. Du warst der 290. Gast. Aber ich habe ja morgen noch 100, die ich aufzeichnen werde. Vielen Dank, lieber Stefan, dass du mitgemacht hast. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Das war der zweite und letzte Teil des Gesprächs mit Stefan Denzer. Nächste Woche neues Gespräch, neuer Gast. Bis dann. Und nicht vergessen, den Podcast zu bewerten. Würde mich freuen. Danke. Tschüss.